Gottesdienst zum 11.09.2016. Diesmal mit Prädikant Steiner.
Heute ein Willkommensgruß auch an Klaus Steiner und ein herzliches Dankeschön für deinen Dienst heute bei uns. Ja, manche denken von uns vielleicht, unser Leben wäre schöner, wenn es wie ein Märchen wäre, wenn wir einen Zauberstab hätten, mit dem wir unsere Wünsche erfüllen könnten, besonders die, die uns wirklich am Herzen liegen. Oder wenn wir so eine Wunderlampe hätten, wie bei Aladdin in Tausend und einer Nacht. Wann immer wir Angst hätten oder einen Grund zur Sorge, würden wir an der Lampe reiben und der Flaschengeist würde entweichen und sagen, ich bin dein Diener, was verlangst du von mir? Und was immer wir wollten, er würde es machen. Leider geht es ja mit dem Beten nicht so. Ich bin dein Diener, was verlangst du von mir? So antwortet Gott nicht auf unser Gebet. Wenn wir an dieses Märchen denken, dann nicht, weil wir Gott lieber als Flaschengeist hätten, sondern weil auch in der Bibel von einem Flaschengeist gesprochen ist, der uns geschenkt ist. Und wenn wir diesen Vergleich anstellen, dann können wir uns vielleicht vorstellen, welche Kraft von so einem Geist ausgehen könnte. Nämlich in dem Sinne, wie wir davon reden, wes Geisteskind jemand ist, mit welcher Geisteshaltung jemand sein Leben lebt. Und so beginnen wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Thank you. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Wir sind heute Morgen hier im Gottesdienst zusammengekommen, weil wir miteinander auf das Wort Gottes hören und ihn in Gebet und Lob anrufen wollen. An dieser Stelle halten wir inne, weil wir vor Gott erkennen, dass wir gesündigt haben mit unseren Gedanken, mit unseren Worten und mit dem, was wir getan oder unterlassen haben. Vielleicht müssen wir bekennen, dass in manchen Dingen unsere Furcht größer war, wie das Vertrauen in Gottes Hilfe. Vielleicht müssen wir bekennen, dass wir manchmal geschwiegen haben vor Furcht, da wo wir hätten reden sollen. Und dass wir manchmal geredet haben, aber die Rede war nicht gut. Vielleicht müssen wir bekennen, dass wir unserer Kraft getraut haben und nicht der Kraft Gottes. Damit und in manch anderen Situationen haben wir uns von Gott entfernt. Und wir erkennen auch, dass wir selbst nicht die Kraft und die Fähigkeit haben, diese Distanz zwischen uns und Gott zu überwinden. Dass wir nicht frei werden können aus eigenem Willen von unserem sündigen Wesen. Und darum schauen wir jetzt auf Jesus Christus und wir beten: Gott, seine Sünde gnädig.
Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Der barmherzige Gott, er hat sich über uns erbarmt. Er hat seinen Sohn Jesus Christus zu uns in die Welt geschickt und ihn in den Tod gegeben. Durch ihn vergibt uns Gott und er macht uns damit zu seinen Kindern. Wer glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Das gebe Gott uns allen.
Amen.
Gott vergibt uns unsere Schuld. Das ist ein Grund zur Freude. Wir singen daher miteinander den Liedvers "Freut euch im Herrn", die Nummer 698 im violetten Teil unseres Gesangbuchs. Und dazwischen hören wir Worte aus Psalm 68. Sind fröhlich vor Gott und freuen sich von Herzen.
Thank you.
Lasst uns beten. Herr, höre du unsere Sorgen, sieh auf unsere Ängste, nimm unsere Nöte ernst. Bewahre uns und behüte uns. Begleite uns dort, wo wir verzagen. Stütze uns, wo wir stolpern. Sende uns Menschen, die uns verstehen, und mach uns zu Menschen, die andere verstehen. Und hilf uns, dass wir einander begleiten und die Welt gestalten, wie du sie haben willst. Das bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Die Worte für die heutige Lesung stehen im Johannesevangelium Kapitel 11. Lazarus, der in Bethanien wohnte, war schwer erkrankt. In diesem Dorf wohnten auch seine Schwestern Maria und Martha. Weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus die Nachricht zukommen: Herr, dein Freund Lazarus ist schwer erkrankt. Als sie in Bethlehem ankamen, lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Bethanien ist nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt. Deswegen waren viele Juden zu Maria und Martha gekommen, um die beiden Schwestern zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Traurig sagte Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Aber auch jetzt weiß ich, dass Gott dir alles geben wird, worum du ihn bittest. Dein Bruder wird wieder leben, versicherte ihr Jesus. Ja, ich weiß, sagte Martha, am letzten Tag, am Tag der Auferstehung. Darauf erwiderte ihr Jesus: Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete ihm Martha. Ich glaube, dass du Christus bist, der Sohn Gottes, auf den wir so lange gewartet haben. Nachdem sie den Stein weggeschoben hatten, sah Jesus zum Himmel auf und betete: Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut: Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf, und lasst ihn gehen. Auf diese Worte wollen wir antworten mit dem gemeinsamen christlichen Glaubensbekenntnis.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, segne jetzt du unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist.
Amen.
Liebe Gottesdienstbesucherinnen, lieber Gottesdienstbesucher, vielleicht stellen Sie sich ja auch manchmal die Frage, was bringt mir eigentlich mein Christsein ein? Lohnt es sich noch, dass ich dabei bleibe? Lohnt es sich noch weiterzumachen im Gebetskreis, im Jugendkreis, in der Jugendarbeit, im Hauskreis, im Kirchenvorstand? Und was bringt mir eigentlich der Gottesdienst? Lohnt es sich, jeden Sonntagmorgen aufzustehen? Der Grund für solche Fragen kann in zweierlei Hinsicht bestehen. Zum einen, wir stellen uns manchmal Dinge vor und haben Erwartungen. Erwartungen auch an Gott, so wie er ist und so wie er handeln sollte. Heiko hat es ja in der Einleitung gesagt, manchmal wünschen wir uns einen Gott, der uns als willfähriger Diener unsere Wünsche erfüllt. Und wenn das nicht passiert, wenn wir enttäuscht werden in unseren Erwartungen, dann tauchen solche Fragen durchaus einmal auf. Enttäuschungen, weil wir Gott anders erleben oder weil wir eher anders handelt, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber auch manchmal Enttäuschungen an seinem Bodenpersonal oder an seiner Gemeinde und an den Menschen, die mir dort begegnen. Sie alle führen dazu, dass mein Glaube schwach wird und dass Fragen auftreten. Und das Zweite, meist fällt diese Frage, was uns das Christsein überhaupt einbringt, dann ein, wenn wir unter Anfechtungen und Glaubenskrisen leben. Solche Fragen kommen dann, wenn wir niedergeschlagen sind, wenn wir mit unserer Beziehung zu Gott nicht zurechtkommen, wenn wir merken, da ist zu wenig da und wenn wir wieder einmal unsere menschliche Begrenzung erleben. Das wird häufig ausgelöst durch Ereignisse, die so gar keinen geistlichen Hintergrund haben, aber die uns belasten. Und überhaupt, auch dies gehört zu unserem Menschsein dazu, dass wir nicht jeden Tag derselbe sind, dass wir manchmal gut drauf sind und manchmal weniger gut. Und selbst diejenigen, die wir in unseren Augen als Glaubenshelden ansehen, sofern es das überhaupt gibt, auch die kennen Phasen der Verzagtheit, Phasen der Mutlosigkeit, Phasen, in denen es eben nicht so läuft, wie sie sich das selbst vorstellen. So schreibt beispielsweise Dietrich Bonhoeffer: müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Dietrich Bonhoeffer. In der Bibel finden wir eine ganze Reihe von Stellen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, die sich mit denen beschäftigen, denen es so geht und die sich denen zuwendet, die niedergeschlagen sind. Auch die Verse des heutigen Predigttextes sind an einen gerichtet, der wohl eher so zu den verzagteren Zeitgenossen gehörte. Sie gelten Timotheus. Timotheus, der Freund und Helfer des Paulus, der sich auch manchmal fragt, soll ich denn weitermachen? Lohnt es sich denn noch, sich so für Gott einzusetzen, nach all dem, was ich so erlebe und was so um mich herum passiert? Wir hören aus dem 2. Timotheusbrief im 1. Kapitel die Worte, die Paulus an Timotheus schreibt. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen nach einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen hat und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Als Paulus diese Zeilen schrieb, saß er im Gefängnis in Rom und wartete auf seine Verurteilung. Er wusste nicht, was ihn erwartet, er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Aber er wusste, davon, wovon ich zutiefst überzeugt bin, davon, wovon ich auch in den tiefsten Krisen meines Lebens nicht ablassen will, das möchte ich jetzt meinem Mitarbeiter und Freund Timotheus mitteilen. Und er will ihn damit aufbauen, ermutigen. Und so sind diese Verse auch an diejenigen unter uns gerichtet, die gerade mutlos und verzagt sind, die sich gerade wünschen und vorstellen, dass ihr Glaubensleben neu entfacht wird, die vielleicht alles hinschmeißen wollen, weil sie sich geärgert haben oder keinen Bock mehr haben. All den Menschen, die so mutlos sind, wie dieser Timotheus offensichtlich war, denen gibt Paulus drei Gründe mit, warum es sich lohnt, trotz aller Mutlosigkeit, trotz aller Verzagtheit weiterzumachen, trotzdem nicht aufzugeben. Und Paulus schreibt, es lohnt sich weiterzumachen, weil erstens Gott uns berufen hat. Zweitens, weil Gott uns seinen Geist gegeben hat. Und drittens, weil Gott uns ein großes Ziel verheißt. Zum Ersten, Gott hat uns berufen. Paulus hat wohl erfahren, wie es seinem Freund Timotheus ging, wie er niedergeschlagen und verzagt war, wie er nicht wusste, wie es jetzt auch nach der Verhaftung des Paulus weitergehen soll. Und er hatte wohl auch erfahren, dass sich Timotheus schämt, dass sein Freund und Vorbild Paulus so behandelt wird, dass er im Gefängnis sitzen musste, dass er sich vielleicht gefragt hat, wie passt das zusammen mit der Botschaft vom auferstandenen Herrn, dem doch alle Gewalt auf Erden gegeben ist. Lässt er seine Anhänger wirklich so hängen, wie ich das gerade so erlebe, hat er sich gedacht. Vielleicht haben wir auch genügend Gründe, uns zu schämen. Manchmal schämen wir uns ja für unsere Kirche und für das, was sie über Jahrtausende hindurch getan hat, wo sie versagt hat. Manchmal schämen wir uns für unsere Gemeinde, weil wir denken, Mensch, da müsste doch noch mehr da sein, da müsste doch noch mehr gehen in unseren Gemeinden. Sie sind noch längst nicht da, wo sie sein sollten. Manchmal schämen wir uns auch, weil wir selbst immer wieder versagen, weil wir wieder zurückfallen in die alten Verhaltensmuster, in das alte Leben, weil kaum etwas von der neuen Kreatur sichtbar sein wird, die doch in uns sein sollte. Weil wir oftmals eher einem unbeschriebenen Blatt wie einem Brief Christi gleichen. Das sind auch Gründe, ja, zu verzagen, sich zu schämen. Selbst Paulus waren solche Gedanken nicht unbekannt. Wenn er einmal von sich als einer unzeitigen Geburt spricht, dann schließe ich daraus, dass er sich durchaus seiner Unzulänglichkeiten bewusst war und nicht nur auf Wolke 7 zu Hause. Aber Paulus bleibt hier nicht stehen. Er tritt diesen Gedanken, diesen Selbstvorwürfen entgegen, indem er sich, indem er seinem Freund Timotheus, indem er auch uns in Erinnerung ruft, worauf es ankommt. Schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, denn er, Gott, hat uns selig gemacht. Das heißt, er hat uns errettet und berufen mit seinem heiligen Ruf. Wenn Paulus so spricht, dann spüren wir etwas von seinem Staunen darüber, wie sein Leben durch den Ruf Gottes eine neue Richtung bekam. Dieser Ruf, komm, folg mir nach, erkenne dich als ein geliebtes Kind Gottes. Dieser Ruf hat sein Leben entscheidend verändert und er geht auch an die Wurzeln auch unseres Lebens. Denn wenn uns Gott ruft, wenn er uns ruft, dann will er auch die Verantwortung für unser Leben übernehmen. Daran erinnert Paulus seinen Freund und daran erinnert er auch uns. Er hat uns berufen mit seinem heiligen Ruf, er und nicht wir. Und wenn dieser Ruf an mich ergeht, wenn ich auf diesen Ruf auch antworte und Jesus in mein Leben treten kann, dann kann ich nicht mehr dahinter zurück, dann kann ich nicht mehr so tun, als wäre nichts gewesen. Dann weiß ich mich von Gott geliebt und hineingenommen in sein Reich. Und das soll uns helfen, Kraft zu bekommen, Mutlosigkeit zu überwinden. Aber ich frage mich, ich frage Paulus, reicht denn das aus von dieser Kraft der Berufung, zu wissen, reicht denn ein solcher Appell an unser Durchhaltevermögen raus, so als müsse man sich an den eigenen Haaren aus unserer Niedergeschlagenheit und Verzagtheit ziehen? Nein, sagt Paulus, denn Gott, er hat euch nicht nur berufen, sondern, und das ist das Zweite, Gott hat uns seinen Geist gegeben. Einen Geist, der uns mit Kraft und mit Liebe und Besonnenheit erfüllt. Ein Geist, der uns zum Tröster und Beistand werden kann. Einen Geist, der in uns etwas wach hält, nämlich das, was Gottes Wort ist. Ein Geist, der uns mit Gaben ausstattet und der uns zur Nachfolge und zum Dienst befähigt. Und das ist wichtig, sich daran zu erinnern, wenn wir an unsere Leistungsgrenzen kommen, im geistigen, im nervlichen, auch im körperlichen Bereich. Dann ist es wichtig, dass wir auf die Kraftquelle hingewiesen werden, die Gott für uns bereithält. Gott hat uns einen Geist der Kraft gegeben. Wenn unsere Kräfte schwinden, wenn wir schwach werden, dann ist es dieser Geist, der uns immer wieder neu aufrichtet und weitergehen lässt. Und dabei passiert das eigentlich recht unspektakulär. Manchmal haben wir so die Vorstellung, wenn dieser Geist der Kraft auf uns kommt, dann sind wir fähig und bereit, etwas ganz Neues zu tun. Aber darum geht es nicht, sondern darum, dass wir unseren bisherigen Weg weitergehen. Der Geist der Kraft hilft mir, mich aufzuraffen, den Gottesdienst vorzubereiten, den nächsten Hauskreis vorzubereiten, einen weiteren Besuch zu machen. Es ist dieser Geist, der auch nach hitzigen Debatten im Kirchenvorstand die Kraft schenkt, auf andere zuzugehen, das klärende oder auch vergebende Wort zu suchen. All das geschieht manchmal sehr unspektakulär und ohne, dass wir dabei ein besonderes Erlebnis haben. Gott schenkt uns einen Geist der Liebe. Das wäre allein ein Thema für sich. Dazu nur ein kurzer, aber wesentlicher Aspekt. Wenn davon die Rede ist, dass Gott einen Geist der Liebe an uns gibt, dann ist eine wesentliche Wirkung dieses Geistes, dass er meinen Blick öffnet für andere Menschen, meinen Blick öffnet für Gott. Dass ich anfange zu fragen, was kann ich denn meinem Nächsten tun? Was nützt denn meinem Nächsten? Was hilft ihm? Und dass ich auch danach frage, was Gott von mir möchte, was ich in meinem Leben umsetzen kann, was in seinem Sinn ist. Und schließlich gibt er auch den Geist der Besonnenheit. Auch hier wieder manchmal ein Missverständnis. Manchmal ist man in der Auffassung, dass man mit Gottes Geist so irgendwo in die höheren Sphären entschwebt, dass man damit den Niederungen dieses irdischen Daseins entfliehen kann. Aber ich denke, genau das Gegenteil ist der Fall. Dieser Geist hält uns auf dem Teppich. Er bewahrt uns vor solchen Höhenflügen, die doch zu nichts Nütze sind. Er führt uns zu realistischen Analysen und immer wieder die Möglichkeiten Gottes vor Augen. Besonnenheit, so schreibt der ehemalige württembergische Bischof Theo Sorg, Besonnenheit, dazu gehört auch die Bereitschaft zu einer Lebensart, die etwas von Maßhalten, Verzichten und Teilen weiß. Die Bereitschaft zu einem Lebensstil, der nicht auf Kosten anderer geht. Das Neue Testament lehrt uns zwei aktive Umgangsformen mit dem Geist Gottes. Ich kann den Geist Gottes in mir dämpfen oder ich kann ihn anfachen. Ich denke, es gehört zum Wesen des Geistes dazu, dass wir nicht immer volle Pulle davon haben, dass er nicht immer in dem Maße brennt, wie wir uns das vielleicht wünschen, aber könnten wir da überhaupt noch mithalten? Ich denke, es wird immer wieder Phasen geben, da brennt der Geist Gottes in uns nur schwach oder er glüht gar nur. Dann müssen und dann können wir ihn wieder anfachen. Anfachen beispielsweise dadurch, dass wir wieder neu das Wort Gottes lesen und uns damit beschäftigen. Dass wir uns bewusst Zeiten der Stille und der Anbetung nehmen, dass wir uns dem auferstandenen Herrn zuwenden und uns vor Augen führen, was er für uns getan hat und was er uns gegeben hat. Den Geist Gottes anfachen, das kann auch im seelsorgerlichen Gespräch mit Brüdern und Schwestern passieren, bei dem mir ein anderer Christi Vergebung und seine Verheißungen zusprechen kann. Und den Geist Gottes wieder anfachen kann ich, indem ich darum bitte und bete, dass sich dieser Geist in mir neu entfaltet und mich neu erfüllt. Kommen wir zum letzten, zum dritten. Gott verheißt uns ein großes Ziel. Er hat dem Tode die Macht gegeben und an uns ein unvergängliches Leben. Es gibt ja den schönen Spruch, dass der Weg das Ziel ist. Und dieser Spruch, der Weg ist das Ziel, hat einen gewissen Charme. Er passt so in unsere Zeit, weil er Dynamik ausstrahlt, die davon spricht, dass man unterwegs ist, dass man nicht auf der Stelle tritt. Das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Dieser Spruch, der Weg ist das Ziel, erweckt aber auch den Eindruck, dass es nicht nötig ist, von vornherein ein bestimmtes Ziel vor Augen zu haben. Nein, wenn der Weg das Ziel ist, dann kann das Ziel heute da sein und morgen da. Hauptsache, ich bleibe nicht stehen. Aber was tue ich, wenn vor lauter neuen Zielen, vor lauter anderen Zielen, wenn sich mein Leben im Kreise dreht? Wenn ich gar nicht mehr weiß, wohin ich jetzt eigentlich gehen soll, was eigentlich ein wichtiges Ziel ist und was ein weniger wichtiges Ziel. Ich denke, es ist wichtig, Ziele zu haben. Auch in unserer Gemeindearbeit haben wir immer wieder Ziele, auch in unserem Beruf, auch vielleicht in unserer Familie. Aber noch wichtiger ist es, ein Lebensziel zu haben. Und dieses Lebensziel gibt uns Gott hier vor in den Worten des Paulus, dass es unvergängliche Leben anzustreben. Das Ziel, das wir haben, ist ein Leben im Himmel und das Ziel, das wir haben, ist ein Leben in Gottes Gegenwart. Und alles andere, was dazu kommt an Zielen, die sind zwar schön und nützlich, wenn wir das Ziel haben, gesund zu leben, wenn wir das Ziel haben, dass es uns allgemein gut geht. Wenn es uns gegeben wird, dann ist das gut, dann ist das schön. Aber es ist nur die Sahne auf den Kuchen und nicht unser eigentliches Ziel. Das eigentliche Ziel heißt, bei Gott zu landen und in seiner Gegenwart leben zu dürfen. Und die Frage ist, wie komme ich an dieses Ziel? Und da bin ich überzeugt, dass es ganz, ganz viele Wege gibt, um an dieses Ziel zu gelangen. Das mag jetzt etwas komisch klingen, denn eigentlich heißt es ja, Jesus ist der Weg. Aber was ich damit sagen möchte, auf diesem Weg mit Jesus geht jeder einen ganz eigenen Weg, macht seine ganz eigenen Erfahrungen, dieser Weg wird von jedem ganz, ganz unterschiedlich erlebt. Aber allen gemeinsam ist, dass es ein Weg mit Jesus ist, dass ich mich an Jesus hänge und dass ich ihm nachfolge. Denn das ist deshalb so entscheidend, weil er dafür gesorgt hat, dass es ein Weg ist, der ans Ziel führt. Er hat den Weg freigemacht, wie es so schön in der Werbung heißt, weil er weggeräumt hat, was uns im Weg stand, den Tod, den Jesus ein für allemal besiegt hat. Amen.
Amen.
Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus.
Amen.
Thank you.
dich. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Lass dieses Brot für uns zum Brot des Lebens werden. Schöpfer des Lebens, wir loben dich. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit, das Zeichen des Festes, das Mittel der Heilung. Lass diesen Kelch für uns zum Kelch des Heils werden. Und so wie aus den Körnern das Brot, wie aus den Trauben der Wein geworden ist, so mache aus uns eine Gemeinde, ein Zeichen der Einheit und des Friedens für diese Welt. Amen.
Amen.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Die Herzen in die Höhe.
Erhebe es zum Herrn.
Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und recht.
Ja, wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, ewiger Gott, immer und überall loben und dir danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn ihn hast du in die Welt der Welt zum Heil gesandt. Durch seinen Tod haben wir Vergebung der Sünde und durch diese Auferstehung haben wir das Leben. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte und fürchten dich alle Gewalten. Dich preisen die Kräfte des Himmels mit einhelligem Jubel. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende. Schöpfe erbarmt und deinen Sohn Mensch werden lassen. Wir danken dir für die Erlösung, die er am Kreuz für uns vollbracht hat. Wir bitten dich, sende herab auf uns den Heiligen Geist. Heilige und erneuere uns an Leib und Seele, damit wir unter diesem Brot und Wein den Leib und das Blut Christi zu unserem Heil empfangen. Wenn wir jetzt tun, was er geboten hat. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl und dankte und gab ihnen den und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Testamentes, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr davon trinket, zu meinem Gedächtnis.
Yeah.
Vater unser
im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Friede des Herrn sei mit euch. Gebt euch nun einander ein Zeichen dieses Friedens. Geht aufeinander zu und sprecht: Friede sei mit dir.
Friede sei mit dir.
Friede sei mit dir.
Friede sei mit dir.
Und nun kommt dazu, schmecket und sehet, wie freundlich unser Herr ist.
Thank you.
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn er lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Geht hin in Frieden, als Gesegnete des Herrn.
Amen.
Vater, denn durch mich. Geht hin in Frieden, alles Gesegnete des Herrn.
Amen. Amen.
Amen.
Geht hin im Frieden, alles Gesegnete des Herrn. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Halleluja.
Und sei Güte ewiglich.
Halleluja.
Lass uns beten. Wir danken dir, barmherziger Gott, für deine heilbringende Gegenwart. Denn du hast uns gestärkt durch dein Mahl. Wir bitten dich, lass uns unser Leben aus dieser Kraft heraus führen. Gib, dass an unserem Reden und Handeln sichtbar wird, dass dein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit in uns wohnt. Das erbitten wir von dir durch Jesus Christus, unseren Herrn.
Amen. Amen.
einiges bekannt geben. Die Einlagen der vergangenen Woche ergaben einen Betrag von 66,70 Euro. Der Herr segne die Geber und die richtige Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für die Gefängnisseelsorge bestimmt. Dann gilt herzliche Einladung zum nächsten Gottesdienst am Sonntag, den 18. September um 10 Uhr hier in Buxach mit Pfarrer Schieneis.
10
Uhr?
Ja.
Ja,
das ist
Herbstfest.
Wann sind eben Kuchenbäcker gesucht? Das Herbstfest des Bürgervereins ist an diesem Sonntag, den 18. September. Wer gerne Kuchen bäckt und den Verein damit unterstützen möchte, soll sich bitte in die Liste an der Pinnwand eintragen. Der Erlös des Kuchenverkaufs ist für die Kirchensanierung. Herzlichen Dank dafür. Dann wurde getauft Nora Stüber aus Memmingen. Und aus unserer Gemeinde werden Tobias und Tabea Schwarz am 17. September um 13 Uhr in der Kinderlehrkirche getraut. Möchte sonst noch jemand etwas weitergeben? Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und all ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Amen.
Wir beten. Und ich lade so ein, nach den einzelnen Fürbitten mit einzustimmen in das gemeinsame Herr, erbarme dich. Himmlischer Vater, du hast uns mit deinem Geist erfüllt, einem Geist, der uns Kraft schenkt und Liebe und Besonnenheit. Lass nicht zu, dass wir ihn einengen, dass wir ihn aus unserem Herzen verdrängen. Schenke uns vielmehr die Weisheit, dass wir auf ihn hören und nach deinem Willen handeln. Wir rufen zu dir,
Herr, erbarme dich.
Dein Geist mache uns stark, in Liebe für die einzutreten, die schwach geworden sind, die keine Hoffnung mehr haben, keine Perspektive. Lass uns die Not der Menschen und ihre Ursachen erkennen. Lass sie uns anprangern, wo es nötig ist. Lass uns dazu beitragen, dass die Not gelindert wird. Wir rufen zu dir,
Herr, erbarme dich.
Dein Geist mache uns stark, in Liebe denen Trost zuzusprechen, die voller Sorge sind oder voller Trauer, weil sie einen lieben Menschen verloren haben. Erfülle uns alle mit der Gewissheit, dass du dem Tod die Macht genommen hast und dass du ein unvergängliches Wesen an das Licht gebracht hast. Erfülle uns alle mit der Hoffnung und der Zuversicht, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Wir rufen zu dir,
Herr, erbarme dich.
Dein Geist mache uns stark, dass wir in Liebe für Frieden und Verständigung unter den Menschen werben und eintreten. Lass uns aufstehen gegen alle Waffengewalt. Mach uns sensibel für Ungerechtigkeiten und lass uns die Gerechtigkeit für alle Menschen erstreben. Wir rufen zu dir,
Herr, erbarme dich.
Dein Geist mache uns stark in Liebe, deinen Namen zu verkünden, all denen, die glauben, dass sie ohne dich auskommen können. Lass sie erkennen, dass ein Leben ohne dich leer und sinnlos ist. Erfülle uns mit dem Mut, den du allen geben kannst, der uns in Bewegung setzt, damit wir dein Evangelium in diese Welt tragen. Wir rufen zu dir,
Herr, erbarme dich.
Ja, Herr, dein Geist, erfülle uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. So hilf uns, dass wir in deinem Geist wandeln. Du, Vater, der du mit deinem Sohn Jesus Christus, unserem Bruder und Herrn, regierst in Ewigkeit.
Amen.
Wir bleiben nach Möglichkeit stehen und singen den Schlussvers.
Thank you.
nun zusprechen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.
Amen. Amen.